HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Fiebermessen im senegalesischen Dakar, bevor die Kundin die Bäckerei betreten darf.
Mobiles Händewaschen. Überall in Ruandas Hauptstadt Kigali.
In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased.
Krankenschwestern und Pfleger testen arme Bevölkerungsschichten schon seit Wochen auf COVID-19. Überall in Südafrika geschieht das, denn die Mitarbeiter sind erfahren. HIV und Tuberkulose haben ihnen die Routine gebracht.
Es ist eine Herausforderung für Experten und die Behörden, die Maßnahmen für eine Ausgangssperre und soziales Abstandhalten zu bestimmen, bei einer Bevölkerung, die arm ist und von Tag zu Tag lebt.
Wir sind arbeitslos und können uns Masken und Handschuhe nicht leisten.
Ehrlich gesagt leiden gerade die Frauen seit Ausbruch des Coronavirus. Alles ist teuer, nichts geht mehr. Uns droht eine Hungersnot.
Hier im Pasteur-Institut im westafrikanischen Senegal sollen neue Testverfahren gegen Covid-19 erprobt werden. Am Ende könnte ein Testkit stehen, das weniger als 1 Euro kostet und leicht anzuwenden ist.
Fakt ist, alles ist derzeit in Südafrika dem Kampf gegen das Coronavirus untergeordnet.
COVID-19 is here. People just begin to fear. Fear not the solution. Just take the precautions. Wear your mask and wash
your hands. COVID-19 ist hier. Das stimmt, aber nicht so, wie es vorausgesagt wurde. Denn es hieß, die Pandemie werde Afrika ohne Zweifel ungleich härter treffen als China, Europa oder die Vereinigten Staaten. Glücklicherweise ist es nicht so gekommen, vielleicht noch nicht. Vielleicht steht das Unglück noch aus. Aber offenbar ist nicht das Virus die Katastrophe, sondern die Folgen seiner Bekämpfung. Die Einkommen brechen weg, Impfkampagnen werden ausgesetzt, Hilfsflüge eingestellt, die Preise steigen. Nur den Heuschrecken geht es gut. Eine Plage überfällt das südliche Afrika. Hinzu kommt in einigen Regionen eine toxische Mischung aus Terror und Repression. Aber Afrika, so unterschiedlich die 54 Staaten auch sind, ist krisenerprobt, hat Erfahrung mit anderen Großkrisen, Ebola, Terrorismus, Hunger, sozialen Unruhen und Ungleichheiten. Wie verändert ein solches Wissen und die Widerständigkeit die afrikanische Gesellschaft? Und was können wir Europäer von Afrika lernen? Aus Erfahrung klug. Afrika und Corona, so haben wir unseren Tag heute überschrieben und machen als erstes in Westafrika halt, in Niger und Ghana. Zwei Länder, die unterschiedlicher nicht sein können. Eine Art Blaupause für den gesamten Kontinent. Ghana, ein Musterstaat mit hohen Wachstumsraten, Niger, eines der ärmsten Länder der Welt. Trotz niedriger Infektionszahlen gab es massive Einschränkungen, die nun in beiden Ländern gelockert werden sollen. Eine gute Idee? Dunja Sadaki berichtet.
Am Straßenrand in Nigers Hauptstadt Niamey steht Mama Neramato an ihrem kleinen Stand. Sie verkauft Getreide und Gemüse in kleinen Plastiksäckchen und wartet heute vergeblich auf Kundschaft, erzählte sie der französischen Nachrichtenagentur AFP. Es ist sehr schwer. Ich bin hier seit mittags, aber das Geschäft läuft nicht gut. Mein Couscous und der gekochte Meerrettich bleiben unverkauft. Man muss geduldig sein, denn bald gilt die abendliche Sperrstunde. Also man muss irgendwie damit umgehen. Dass die Verkäuferin weniger Kunden hat, liege auch an den gestiegenen Preisen, erklärt sie. Ein Nebeneffekt der Corona-Krise. Trotz vergleichsweise niedriger Zahlen, über 900 offiziell Infizierten und über 50 Todesfällen, hat der Wüstenstaat Niger relativ schnell eine Ausgangssperre verhängt. Wie viele Staaten auf dem afrikanischen Kontinent war den Regierenden schnell klar, das schwache Gesundheitssystem würde einer raschen und großen Ausbreitung des Virus nicht standhalten. Doch die Ausgangssperre trifft die Menschen wirtschaftlich hart. Fast 45% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze von weniger als etwa 1,80 Euro am Tag, sagt der nigrische Mediziner Robert Adal.
Es ist eine Herausforderung für Experten und die Behörden, die Maßnahmen für eine Ausgangssperre und soziales Abstandhalten zu bestimmen, bei einer Bevölkerung, die arm ist und von Tag zu Tag lebt. Hinzu kommt, die Sicherheitslage im Niger ist prekär. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie sorgen dort für eine toxische Mischung aus terroristischen Attacken und einer drohenden Hungerkrise. Allerdings, es gibt Länder, die mit der Krise besser zurechtzukommen scheinen. Obwohl die Testkapazitäten auf dem afrikanischen Kontinent im Vergleich zu Europa niedrig sind, haben einige Staaten aufgerüstet. Als Klassenbester gilt der westafrikanische Küstenstaat Ghana. Hier wird am meisten getestet. Mit Erfolg, sagt Dr. Abuagi da Costa. Er leitet Ghanas nationale Taskforce gegen die Krise. Wir jagen das Virus, sagt er.
Das wichtigste Mittel, Tracking, erklärt Da Costa. Wir haben angefangen mit erweiterter Kontaktverfolgung. Ghanas Gesundheitsservice hat mit der Einwanderungsbehörde zusammengearbeitet, die uns mit Details der Gesundheitsformulare versorgt hat, die Einreisende ausfüllen mussten. So haben wir jeden Einzelnen kontaktiert. Am Ende des dreiwöchigen Lockdowns konnten wir so 88.000 Passagiere, die ins Land gekommen sind, verfolgen. Und wir konnten diejenigen mit positiven Testergebnis isolieren und sie behandeln.
And we had isolated those with positive and given them treatment.
Nach 3 Wochen lockerte Ghana als erster afrikanischer Staat seine Ausgangssperre, als andere ihre verlängerten oder sogar verschärften. Zu früh, kritisieren manche, wie Händler Amos Volanyo aus der Hauptstadt Accra.
And you've lifted a ban now.
Sie haben die Ausgangssperre gelockert und die Realität war direkt ein Schlag ins Gesicht. Wir hatten mal gut 1000 Fälle, jetzt nach der Lockerung des Lockdowns sind wir bei über 5000 Fällen und es sieht nicht so aus, als ob es zeitnah weniger werden.
It's not coming down anytime soon.
Beim Testen setzt Ghana mittlerweile auf Hightech. Mit seinem medizinischen Drohnennetzwerk, dem größten weltweit, Technik aus Amerikas Start-up-Schmiede Silicon Valley. Per Flugdrohnen werden zum Beispiel Testkits und medizinische Schutzkleidung noch schneller transportiert.
Covid-19 ist in vielen Staaten Afrikas angekommen, so auch in Ghana und Niger, wie eben gehört. Bis jetzt ist der Kontinent aber glimpflich davon gekommen, obwohl viele Fachleute Afrika eine Katastrophe biblischen Ausmaßes prophezeiten. Woran liegt es, dass die Realität derart von den Prophezeiungen abweicht? Kai Kupferschmidt, Molekularbiologe, Wissenschaftsjournalist, Buchautor und Korrespondent für das Wissenschaftsmagazin Science. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Bis heute gab es auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ca. 86.000 Infizierte und 2.787 Tote. Weltweit sind rund 4,8 Millionen erkrankt mit fast 319.000 Toten. Das ist bemerkenswert. Es könnte mit dem Faktor Verzögerung zu tun haben, ist zu hören. Was ist damit gemeint?
Genau, das ist die große Sorge im Moment. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann hat Afrika als Kontinent im Grunde genommen halb so viele Fälle wie Deutschland bisher gehabt. Mhm. Aber es hängt natürlich immer damit zusammen, wie gut vernetzt auch die großen Städte sind mit den Zentren, jetzt mit Wuhan oder mit anderen Zentren, in denen das Virus zuerst aufgetaucht ist. Ich glaube, eine Sache, die man sich klar machen muss, ist, wir sagen immer, die Reproduktionszahl R, die sagt, wenn es zum Beispiel 3 ist, sagt die, ein Infizierter infiziert 3 andere. Und das stimmt im Durchschnitt, aber in der Wirklichkeit ist es so, die meisten Leute infizieren niemand und einige infizieren sehr viel. Das heißt, es kann gut sein, dass einzelne Infizierte ankommen in einem neuen Land und dann erstmal überhaupt nicht zu einem Ausbruch führen. Also das verschwindet einfach wieder. Das sehen wir immer wieder. Mhm. Und jetzt ist sozusagen die Sorge, dass das vielleicht am Anfang auch so war und das ein bisschen das verzögert hat und dass im Grunde genommen wir jetzt erst langsam sehen, dass in Afrika diese Fälle sich so ausbreiten, wie wir es leider in anderen Orten schon gesehen haben auf der Welt.
Das heißt, die niedrigen Infektionszahlen könnten auch mit der Dunkelziffer zu tun haben, dass man einfach nicht genau weiß, wie viele haben tatsächlich einen anderen angesteckt.
Genau, das kommt natürlich dazu, dass die Kapazität zu testen in Afrika war am Anfang sehr gering. Also ganz am Anfang gab es nur 2 Labore, die überhaupt für Covid-19 testen konnten. Das ist inzwischen viel, viel besser geworden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass gerade junge Menschen häufig asymptomatische Fälle haben, also überhaupt es gar keinen Grund gibt, sozusagen die zu testen meistens, dann ist das natürlich auf einem Kontinent wie Afrika, wo die Menschen einfach viel, viel jünger sind als in Europa im Durchschnitt, kann es natürlich sein, dass man viel mehr von diesen Fällen hat, die asymptomatisch verlaufen und die man dann am Anfang erstmal nicht sieht.
Bleiben wir bei diesem Punkt Alter. Wie sehr spielt eigentlich die Tatsache eben auch eine Rolle, dass die afrikanische Bevölkerung eine sehr junge ist im Schnitt? Ich habe nachgelesen, 19,4 Jahre alt. Das ist kaum zu glauben.
Genau. Es ist das Durchschnittsalter in Europa ist mehr als doppelt so hoch. Das bedeutet in erster Linie natürlich etwas für die schweren Verläufe. Also wir wissen ja, dass gerade Todesfälle und auch schwere Verläufe sehr viel häufiger werden bei älteren Menschen. Und das heißt, man würde jetzt davon ausgehen, dass man hoffentlich, selbst wenn sich das Virus ausbreitet, in Afrika viel weniger dieser schweren Fälle hätte. Das bedeutet natürlich auch, weil man diese schweren Fälle seltener sieht, dass das Virus sich erstmal leichter ausbreiten kann, ohne dass es sofort auffällt, weil zum Beispiel die Krankenhäuser überlastet sind.
Aber auf der anderen Seite sind zum Beispiel viele Afrikaner auch mangelernährt oder geschwächt durch andere Krankheiten, Malaria, HIV. Da dürfte dann das junge Alter überhaupt gar keine Rolle mehr spielen.
Das wissen wir leider nicht genau. Also das ist eine der Sachen, wo natürlich wahnsinnig viel Sorge im Moment herrscht. Also wir wissen ja auch, HIV-positive Menschen, 2/3 von denen fast leben im südlichen Afrika. Was das genau bedeutet am Ende für das Risiko, sich zu infizieren oder für das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, das wissen wir aus den Daten, die wir bisher weltweit gesammelt haben, halt nicht genau. Das heißt, das ist eine dieser Sorgen. Also es gibt da einfach wahnsinnig viel Unsicherheit im Moment noch, wie sich das genau in Afrika abspielen wird.
Und wie sehr spielt die Erfahrung in Afrika eine Rolle, mit Großkrisen eine gewisse Routine zu haben?
Also die Hoffnung ist, dass das einen riesigen Unterschied machen wird. Es ist natürlich so, man muss sich das, glaube ich, klar machen, dass das in Europa eine wahnsinnig ungewöhnliche Situation ist für uns, dass wir es plötzlich mit einer gefährlichen Infektionskrankheit zu tun haben, für die wir keinen Impfstoff und kein Medikament haben. Das ist leider auf dem afrikanischen Kontinent etwas, mit dem sich die Menschen und die Gesundheitssysteme ständig auseinandersetzen müssen, weil es einfach viele Krankheiten gibt, die sich hauptsächlich dort abspielen und für die es keine Medikamente und keine Impfstoffe gibt, weil auch einfach sozusagen die internationalen Pharmafirmen und internationale Forschung sich sehr viel weniger damit beschäftigt haben. Das heißt, die mussten schon immer auf Dinge zurückgreifen, wie diese ganz grundsätzlichen Public Health Maßnahmen, nämlich Fälle finden, die Kontaktpersonen finden und isolieren und die Fälle in Quarantäne tun. Und da herrscht deswegen mehr Erfahrung mit diesen Maßnahmen, die jetzt im Grunde genommen weltweit ja ergriffen werden müssen.
Was auch bemerkenswert ist, ein ja naheliegender Faktor für die niedrigen Zahlen wäre das Klima. Nord- und Südafrika zum Beispiel weisen die meisten Infektionen auf dem Kontinent auf. Also da ist es vergleichsweise kühler. Das heißt, mag es Corona gerne kühler?
Das ist wieder eine dieser Fragen. Also wir hoffen sozusagen alle, das würde das ein bisschen leichter machen, jetzt natürlich auch in Europa, wenn jetzt der Sommer uns hilft. Im Großen und Ganzen, was wir wissen aus den Mustern, die wir inzwischen sehen bei der Ausbreitung, es scheint einfach so zu sein, dass das Virus sich vor allem ausbreitet in geschlossenen Räumen bei größeren Menschenmengen. Das heißt, das ist einfach etwas, wenn es wärmer ist, dann passiert das einfach seltener. Das heißt, es kann sein, dass dieser Effekt des wärmeren Wetters eher damit zu tun hat, wie Menschen miteinander in Kontakt kommen. Aber selbst dann wäre es natürlich etwas, was helfen würde.
Kai Kupferschmidt, haben Sie herzlichen Dank. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug nach Nigeria, besuchen einen Markt in Lagos im Buch von Rebecca Akbono-Puntigam, die 1958 in Wien geboren wurde und in Nigeria ihren Mann kennenlernte. Das Buch heißt Dinner im Slum.
Endlich waren wir auf der Brücke angelangt. Ich blieb für einen kurzen Moment stehen und ließ meinen Blick über die Szenerie gleiten. Unter mir lag tatsächlich eine vierspurige Stadtautobahn mit einer betonierten Trennmauer in der Mitte. Rostige Klapperkisten rasten unter uns hindurch. Vor uns lag der Fleischmarkt auf einem weiten, unübersehbaren Feld, ein Ameisenhaufen im Festtagsgewand, flirrend in seiner farbigen Vielfalt. Mr. Ouabunwa hatte sich nach mir umgedreht, um zu sehen, wo ich blieb. »Kommen Sie«, sagte er. Obst- und Gemüsehändlerinnen saßen mit ihren Waren direkt an der Straße, auf der Erde oder auf alten Benzinkanistern. Orangen, Tomaten und Zwiebeln hatten sie zu kleinen Pyramiden aufgeschichtet, daneben die Süßkartoffeln, Kochbananen und die langen, wuchtigen Yamsknollen. Geräucherter Stockfisch lag auf Holzkisten aufgestapelt. Der faulige Fischgeruch mischte sich mit dem Benzingestank, der von der Autobahn herüberwehte. Schrille Stimmen kreuzten sich in meinen Ohren und hüllten den Markt in eine Klangwolke aus Gereiztheit, Heiterkeit und Wut. Mr. Ouabunwa war vor einem der Stände stehen geblieben, hatte ein Stück Fleisch in die Hand genommen und begutachtete es. Er hielt es hoch und zeigte es mir. Ich zuckte mit den Schultern, konnte nur zerhacktes, blutiges, dunkelrotes erkennen. »How much?«, fragte Mr. Ouabunwa den Fleischhändler in einem rüden Ton. Er nannte ihm den Preis. Mr. Ouabunwa schüttelte den Kopf. »Viel zu teuer. Gehen wir.« Wir gingen weiter, tiefer in die Fleischhöhle hinein. Mr. Ouabunwa blieb wieder stehen und wiederholte die Prozedur von vorhin. 200 Naira willst du haben? Du bist ein Dieb. 50. Diese Prozedur wiederholten wir etwa 10 Mal. Beim 11. Mal kehrten wir an einen Stand zurück, an dem wir bereits gefeilscht hatten. Der Händler ging mit dem Preis herunter und diesmal kauften wir.
Dinner im Slum von Rebecca Akbono-Puntigam, später mehr vom Markt in Lagos. Aus Erfahrung klug, Afrika und Corona, der Tag in HR2 Kultur. Afrika ist krisenerprobt, hat viel Erfahrung im Umgang mit Großkrisen, haben wir eben von Kai Kupferschmidt gehört. Wieso prophezeien dann Fachleute dem Kontinent eine Katastrophe angesichts der Pandemie? Intellektuelle wie der Senegalese Felwine Sarr sagt, das sei Afro-Pessimismus, Vorurteil oder gar Rassismus und meint damit die WHO. Bei Afrika gehe man immer vom Schlimmsten aus, Hadija Haruna berichtet.
Afrika. 54 unterschiedliche Staaten. Länder, die viel Erfahrung mit anderen Großkrisen als Corona haben und dabei oft mehrere von ihnen gleichzeitig managen müssen. Bewaffnete Konflikte, Dürre, Hunger, soziale Unruhen und Ungleichheiten. Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, Ebola oder HIV. Die Erfahrungen damit und das Wissen darüber prägen die Gesellschaft des Kontinents in vielerlei Hinsicht. Und ihre Widerständigkeit, findet der prominente senegalesische Ökonom und Philosoph Felwin Sarr.
Afrika, das ist eine imaginäre Wirklichkeit. Dass die meisten afrikanischen Länder sehr früh teils drastische Maßnahmen ergriffen haben, während manche europäischen Länder schliefen, spielt keine Rolle. Man sagt uns das Schlimmste voraus. Man vergisst dabei, dass Afrika eine lange Erfahrung mit Infektionskrankheiten hat und eine größere Belastbarkeit Schocks gegenüber. Wir sprechen uns nach der Krise.
Auch wenn er nur zu gut um den Zustand des Kontinents weiß und was ihm mit der neuen Seuche droht, fordert er in seinem Essay in der Süddeutschen Zeitung, den Blick auf den Kontinent zu verändern. Weg vom Bild des ewig hilflosen Südens und alten kolonialrassistisch geprägten Vorstellungen, die für ihn die Wirklichkeit verkennen. Erst recht jetzt, in der Corona-Krise, in der sich Afrika und Europa nicht fremder, sondern ähnlicher würden.
Afrika ist der Kontinent, der am wenigsten betroffen ist, weil er am wenigsten Teil ist von der globalen Mobilität. Dieses Virus deckt die Anfälligkeit der Weltgesellschaft auf. Es erinnert uns, dass wir alle dasselbe Schicksal teilen.
Sarr ist nicht der einzige afrikanische Intellektuelle, der kritisiert, dass Afrika von westlichen Experten in der Corona-Krise als hilfloser Kontinent dargestellt wird. In einem offenen Brief beklagten hunderte Intellektuelle im April, dass den einzelnen Staaten von der WHO keine Möglichkeit eingeräumt worden sei, einen eigenen Weg im Umgang mit der Pandemie zu entwickeln, obwohl viele Länder Erfahrungen mit Epidemien hätten. Die Zeit sei reif für einen radikalen Wandel, lautet die Botschaft der KritikerInnen. Eine Forderung, die auch Sarr formuliert. Afrika müsse für eine eigenständige Zukunft Netzwerke bilden, Wissen austauschen und die vorhandenen Ressourcen nutzen.
Für die im industrialisierten Norden bedeutet das, sich mühsam des Konsums zu entwöhnen. Für die im Süden, die in erzwungener Kargheit leben, bedeutet es Verzicht auf das Traumbild der westlichen industriellen Modernität und dieses Modells der Zivilisation. Eine andere erfinden. Diese Krise ist die Gelegenheit dafür.
So hat aus afrikanischer Sicht Corona schon jetzt alte Gewissheiten auf den Kopf gestellt. Überfüllte Krankenhausflure in Bergamo, ein Massengrab mit Corona-Toten auf der New Yorker Insel Hart Island. Es sind Bilder, die man eher in den Ländern Afrikas verorten würde. Und die ersten Infizierten in Afrika stammten aus Italien, Großbritannien und Belgien, worauf die afrikanischen Länder prompt ihre Grenzen für Europa schlossen. Auch das ist in der Geschichte der beiden Kontinente ein Novum. Gleichzeitig wandern nun Erkenntnisse, die auf afrikanischem Boden gewachsen sind, nach Europa. Zum Beispiel, dass nur mit dem Vertrauen der Bevölkerung für Präventionsmaßnahmen und medizinische Behandlung eine Eindämmung gelingt. Und dass es dafür eine gute und gezielte Ansprache braucht.
Also machen wir es noch konkreter. Wenn Afrika erfahren ist im Umgang mit Großkrisen und Krankheiten wie zum Beispiel Ebola, dann stellt sich doch die Frage, was die afrikanische Gesellschaft von ihrem Umgang eigentlich damit lernen kann und gelernt hat. Laura Salm-Reiferscheid ist Journalistin und befasst sich mit Gesundheitsthemen in Afrika. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie waren gemeinsam mit Ihrem damaligen Partner 2014 und 2015 für insgesamt 9 Wochen in Liberia, um während des Ebola-Ausbruchs einen Dokumentarfilm zu drehen. Und auf dem Weg vom Flughafen in die Hauptstadt Monrovia, da lasen Sie auf Plakaten und Häuserwänden den Satz »Ebola is real«. Was war damit gemeint?
Ja, das war eigentlich ein Versuch, die Bevölkerung denen klarzumachen, dass das wirklich ernst ist, weil anfangs haben viele das nicht glauben wollen. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Regierung auch, also es gab nicht wirklich einen Grund der Regierung zu glauben, weil die Gesellschaft hatte einfach kein Vertrauen in die. Und das war ein Weg halt, um aufzuklären und die Menschen da wirklich drauf zu stoßen und sagen, okay, es ist tödlich, es ist da, der Virus.
Ebola ist nicht SARS-CoV-2, es sind ganz verschiedene Virengruppen. Die Krankheiten verlaufen anders, sie werden auf unterschiedliche Weise übertragen. Auf welche?
Ebola wird über eine Schmierinfektion übertragen Und SARS-CoV-2 über Tröpfchen eher, aber Ebola ist auch wesentlich weniger ansteckend. Die Leute sind erst ansteckend, wenn sie wirklich Symptome haben. Also das sieht man, die schwitzen, die sind fertig, die sind müde, die können sich kaum bewegen. Und nicht wie bei SARS-CoV-2, wo die Leute auch asymptomatisch sein können, wo man sich dann auch anstecken kann. Ebola ist aber viel tödlicher. Also fast bis zu 50% der Leute, die infiziert waren in Westafrika, sind auch gestorben an Ebola.
Und für beide Krankheiten gilt und auch galt, die Infektionsketten müssen durchbrochen werden. Den Menschen war offenbar klar, denen sie begegnet sind, dass sie es eben nur gemeinsam schaffen können. Wie sind Sie dabei vorgegangen in einem Land, in dem das Gesundheitssystem am Boden ist?
Das ist, glaube ich, anfangs war das schwieriger. Es war, wie gesagt, also die Regierung, denen haben sie nicht vertraut. Und dann haben aber viele, also Imame, Priester, Dorfvorsteher, auch Heiler, die haben dann den Leuten erklärt, wie sind die Infektionsketten, wie steckt man sich an, wie kann man sich schützen. Und nach hat die Gesellschaft dann einfach kapiert, okay, das, so müssen wir unser Verhalten ändern. Und dadurch konnte dann auch Ebola eingedämmt werden.
Das heißt, sie haben also auch Abstand gehalten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die haben nach Abstand gehalten. Also es war natürlich auch schwierig, weil schon eine Gesellschaft, die auch wahnsinnig körperlich ist, wo man sich umarmt zur Begrüßung und klar, und Familien auch eng zusammenwohnen. Und das wurde dann natürlich reduziert auch. Also das haben die auch alle eingesehen. Es war auch dann Begräbnisse, die wahnsinnig wichtig waren. Die Leute haben sich verabschiedet, auch bei den Begräbnissen von den Toten und haben die auch die Toten gewaschen und geküsst zum Abschied. Und das musste natürlich auch eingedämmt werden, was natürlich extrem schwierig ist, weil das echt traditionell sehr, sehr wichtig war.
Sie haben einen Mann getroffen namens Stanley. Erzählen Sie uns seine Geschichte.
Ja, Stanley ist der Hauptprotagonist in unserem Dokumentarfilm Ebola, das Virus überleben. Und er ist aus dem Dorf gekommen, in die Stadt gefahren, um seinen Sohn dort aus der Quarantäne zu holen, unerlaubterweise. Und ist dann wieder mit seinem Sohn ins Dorf zurückgefahren. Und der Sohn ist dann krank geworden. Ganz viele Dorfbewohner haben sich um ihn gekümmert, um den Sohn, und haben sich angesteckt. Und ich glaube, 12 Dorfbewohner sind gestorben. Darunter eben auch Stanleys 4 Kinder und seine Frau. Und Stanley ist auch krank geworden, aber hat überlebt. Und das Dorf hat ihn dann richtig als Sündenbock gesehen, weil er diese Krankheit ins Dorf gebracht hat und sich auch gestellt hat gegen den Dorfvorsteher, der gesagt hat, bring deinen Sohn nicht hierher. Und dann ist Stanley nach Monrovia gegangen, nachdem er gesund war. Und ein Pastor, ein lutherischer Pastor, hat dann eine Versöhnungszeremonie organisiert nach Wochen. Da war der Ebola-Ausbruch schon fast vorbei, um dieses Gleichgewicht im Dorf wiederherzustellen. Also Stanley ist dann zurück ins Dorf gefahren, die ganzen Dorfbewohner haben sich getroffen und jeder konnte also aufstehen und sagen, warum er wütend war auf den Stanley. Und da war eine Frau, die ist aufgestanden und hat gesagt, Stanley, wenn ich ein Mann wäre, ich hätte ein Haus schon längst niedergebrannt. Und der beste Freund vom Stanley ist aufgestanden und hat gesagt, Stanley, wenn ich dir jetzt was antun würde, das würde meine tote Frau nicht wiederbringen, deswegen vergebe ich dir, Stanley. Und die haben ihm dann alle eigentlich vergeben und dann ist er vor die ganze Gemeinde getreten, hat sich niedergekniet und die Dorfältesten sind gekommen und haben ihre Hände auf seine Schulter gelegt und das war dadurch, wurde ihm vergeben. Und das war so der erste Schritt, dass das Dorf auch die Gemeinde wieder heilen konnte, weil es ist so wichtig, die Dorfgemeinschaft, und wenn die nicht im Gleichgewicht ist, dann bricht so viel weg auch für die Menschen dort, diese ganze Sicherheit der Dorfgemeinschaft.
Eine sehr schöne Geschichte, die Sie uns gerade erzählt haben. Das hat etwas von Mediation, ohne dass die Menschen wussten, dass es so etwas Modernes sozusagen hier gibt. Sie sind noch einmal 2019 nach Liberia zurückgekehrt. Das Ebola-Virus war dann besiegt, aber von den Folgen hat sich der Staat nie erholt. Was sind das für Folgen?
Die Folgen waren vor allem das Gesundheitssystem, das extrem schlecht dasteht. Also man muss sagen, die Leute, also die Krankenschwestern, die Ärzte, die Pflege, die haben extrem viel gelernt während dem Ebola-Ausbruch. Also da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem, dass die auch jetzt diesen Ausbruch irgendwie schupfen. Aber das Problem ist, ihnen fehlen halt die Mittel. Es gibt keine Medikamente, es gibt keine Handschuhe, es gibt keine Schutzbekleidungen. Es fehlt an Diesel für die Generatoren, um Strom in den Krankenhäusern zu haben. Also es sind ganz viele Dinge, wo das Geld fehlt, die Krankenpfleger, die Ärzte werden nicht bezahlt. Und das ist natürlich katastrophal in der jetzigen Situation, obwohl die Menschen, also die Ausbildung, das Wissen ist da, aber es fehlt eben an der Ausrüstung.
Schupfen ist so viel wie Wuppen, glaube ich, bewältigen, genau. Ne? Um das kurz zu übersetzen. Welche Lehren konnten Sie aus dem Umgang mit Ebola in Liberia für Corona ziehen?
Für mich persönlich, also ich glaube, ich habe sehr früh den Corona-Ausbruch, also den jetzigen Ausbruch, sehr ernst genommen Und ich glaube, was auch ganz klar ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, das menschliche, also wie wichtig das menschliche Verhalten eigentlich ist in so einer Epidemie oder in so einer Pandemie. Und dass man auch nur als Gesellschaft gemeinsam das besiegen kann, so etwas.
Sie machen einen Podcast gemeinsam mit Kai Kupferschmidt, den wir zu Beginn der Sendung gehört haben. Der heißt Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Zu hören auf allen gängigen Podcastwellen und auf 4000herz.de. Haben Sie vielen Dank, Laura Salm-Reiferscheid. Jetzt brauchen wir noch mal eine kleine Auszeit und bummeln über einen anderen Markt in Lagos, auf dem die Buden voll sind bis unter das Dach, gefüllt mit allerlei Nützlichem.
Wir näherten uns dem Marktplatz, der einem europäischen wesentlich ähnlicher war als der Fleischmarkt. Ein quadratischer Platz mit überdachten Beton- und Bretterbuden verbaut. Mr. Owabunwa suchte einen Parkplatz. Nach einer Weile fand er einen und lenkte den Wagen hinein. Der Motor war noch nicht abgeschaltet, da rannten schon junge Burschen auf uns zu und hielten uns große Plastikkübel, gefüllt mit Orangen, vor die Fenster. Ein paar ältere Männer blieben neben dem Wagen stehen und warteten, bis wir ausgestiegen waren. Einer bot uns an, den Wagen zu bewachen, ein anderer kassierte eine Parkplatzgebühr. Mr. Owabunwa handelte den Preis für die Bewachung aus, dann überquerten wir die Straße und gingen hinüber zum Markt. Es herrschte ein so großes Geschiebe und Gedränge, dass wir kaum vorankamen. Die einzelnen Buden waren mit Waren aller Art bis unter die Dächer vollgestopft. Der Platz war nicht asphaltiert und immer wieder zogen sich kleine Rinnsale über die Gehwege, in denen eine schwarze Brühe aus Staub und Schmutz zäh dahinkroch. Wir gingen weiter und hielten an einem Stand, der vollgepackt war mit Handtüchern, Geschirrtüchern, Scheuerlappen und Haushaltsgeräten jeder Art. Mr. Owabunwa ließ sich die Handtücher zeigen und begann, über die Preise zu streiten. Ein Badetuch gefiel mir besonders gut und der Preis war günstig. Made in Brazil. Mr. Owabunwa erschien der Preis jedoch zu hoch. Er hatte schon wieder zu streiten begonnen und bedeutete mir, dass ich gehen sollte. Ich machte einen Schritt zurück und dann passierte das, wovor ich mich die ganze Zeit über gefürchtet hatte. Ich trat mitten hinein in eines dieser kleinen Rinnsale. Und obwohl es kein kraftvoller Schritt gewesen war, spritzte der Dreck an mir hoch und besudelte mich von oben bis unten.
Diese Passage stammt aus dem Buch von Rebecca Akbono-Puntigam, das den Titel trägt Dinner im Slum. Der Tag in HR2 Kultur. Seit Wochen gelten Ausgangssperren in vielen Staaten Afrikas. Wer dagegen verstößt, wird mit drastischen Strafen belegt. Vor allem die Ärmsten sind hart getroffen. Davon gibt es zum Beispiel in Nigeria, dem Land mit den weltweit meisten Menschen, viele, weil so viele unter der Armutsgrenze leben. Mit den täglichen Ausgangssperren werden ihnen die ohnehin wenigen Erwerbsmöglichkeiten genommen. Das Risiko an Covid-19 zu sterben, ist geringer als an Hunger zu verelenden, glauben viele. Eine andere Situation zeigt sich in Algerien. Das Regime dort nutzt die Pandemie zur Unterdrückung der Protestbewegung. Kritische Journalisten werden verfolgt. Die Unzufriedenheit wächst. Dunja Sadaki berichtet.
Die Corona-Pandemie bedroht die Versorgungslage vieler Menschen, besonders in armen afrikanischen Ländern wie dem Wüstenstaat Niger. Durch Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie Ausgangssperren und Grenzschließungen, sind die Preise für Grundnahrungsmittel, Saatgut und Düngemittel drastisch gestiegen. Manches ist kaum noch verfügbar. Die Landwirtschaft sei aber für den Großteil der Bevölkerung die wichtigste Lebensgrundlage, sagt Mohamed Risa aus dem Wüstenstaat Niger. Er ist Präsident der ASCD, einer Nichtregierungsorganisation, die sich um Entwicklungshilfe bemüht.
Cette pandémie de coronavirus est arrivée au Niger dans un contexte déjà difficile.
Die Corona-Pandemie trifft Niger in einer Zeit, in der das Land sich sowieso schon in einer sanitären Notlage und Sicherheitskrise befindet. Der Großteil der ländlichen Bevölkerung wird seit Jahren von internationaler Hilfe unterstützt. Ein Großteil der Nichtregierungsorganisationen musste seine Hilfe wegen der Krise jetzt vorerst unterbrechen. Hilfsorganisationen wie Oxfam warnen vor einer Hungersnot, von der im Sommer in Westafrika rund 50 Millionen Menschen bedroht sein sollen. Viel Widerstandskraft gegen die Pandemie und ihre Nebeneffekte haben arme Staaten wie Niger nicht. In Corona-Zeiten sind Proteste gegen die Regierung, wie diese in Algerien, verstummt. Hier herrscht Ausgangssperre, es gibt keine Massendemonstrationen mehr. Viele Algerier sind überzeugt, die Corona-Krise komme dem Regime gerade nur zu gelegen.
Das sagt auch Aktivist Moussa Naïd Amara. Willkürlicher, absolutistischer und repressiver ist das neue Algerien, das uns von Präsident Tebboune versprochen wurde. Es erinnert eher an ein Nordkorea, das sich in Nordafrika verfestigt. Ein ähnliches Bild auch in anderen Staaten wie Nigeria, Afrikas bevölkerungsreichstem Staat. Seit dem Lockdown beklagen viele einen Anstieg von Gewalt und Brutalität durch die Polizei. Nigerias Nationale Menschenrechtskommission hat dies untermauert mit einem Bericht, der schwere Vorwürfe erhebt. Wir haben herausgefunden, dass es insgesamt 105 registrierte Beschwerden wegen Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, darunter 18 außergerichtliche Tötungen. Wir stellen eine unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt, Machtmissbrauch und Korruption fest, sowie eine Verletzung von nationalen und internationalen Gesetzen durch Sicherheitskräfte. Zum Zeitpunkt, als der Bericht veröffentlicht wurde, haben Sicherheitskräfte demnach mehr Menschen getötet als das Coronavirus, schrieben viele in sozialen Medien. Um 5 Uhr morgens kamen sie ins Dorf und begannen zu töten. Sie haben 7 Menschen getötet, meinen Mann, meinen großen Bruder. Wir haben genug. Ich bin hier mit meinen Kindern und wir wissen nicht weiter. Wir brauchen Hilfe. Was die geflüchtete Binta Sagara aus der nordmalischen Stadt Gao erzählt, ist die Geschichte von Millionen von Menschen in der sogenannten Sahelzone, die unmittelbar vom sich ausbreitenden Terror bedroht sind. Sicherheitsexperte Dario Cristiani vom German Marshall Fund in Washington befürchtet weitreichende Folgen der Corona-Krise. Langfristig könnte es Veränderungen geben, die davon abhängen, wie schwer zum Beispiel die europäischen Staaten wirtschaftlich von der Corona-Krise getroffen werden. In Europa werden einige Staaten die Ausgaben für Verteidigung signifikant reduzieren und keine großen Ambitionen haben, sich im Ausland militärisch mehr einzubringen. Viele afrikanische Staaten lockern seit einigen Wochen ihren Ausnahmezustand. Allerdings nicht aufgrund stagnierender Infiziertenzahlen. Die humanitären und wirtschaftlichen Einbußen sind für viele nicht länger tragbar.
Corona, das Virus der Repression, das die Armen noch ärmer macht und Protestbewegungen gegen das Regime wie in Algerien im Keim erstickt. Der Warentransfer und Austausch verebbt, alle Staaten haben ihre Grenzen geschlossen. Das hat sogenannte Knock-on-Effekte, also Folgeerscheinungen. Professor Stefan Ouma, Wirtschaftsgeograf an der Universität Bayreuth, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Sie haben lange in West- und Ostafrika geforscht. Sind diese Folgen, wie wir sie gerade aus Nigeria und Algerien gehört haben, auch in anderen Staaten Afrikas spürbar?
Also Afrika an sich hat ja erstmal 54 Staaten, ist also ein sehr diverser Kontinent, wo es auch ganz unterschiedliche Bedingungen in den Ländern gibt. Was diese Länder teilen, ist eine gemeinsame koloniale Geschichte und dass der Anteil der armen Menschen, also der Menschen, die sich unter der Armutsgrenze befinden, in vielen Ländern sehr, sehr hoch ist und deswegen natürlich die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise auch in ja eigentlich allen afrikanischen Ländern sehr durchschlagend sind. Es gibt ein paar, die noch mal stärker soziale Sicherungsnetze haben, wie Namibia oder auch Südafrika. Da wird es noch mal abgefedert. Und auf der anderen Seite gibt es auch Länder, in denen diese politischen Effekte, die in dem Beitrag beschrieben wurden, sich noch mal ganz ähnlich manifestieren. Ägypten wäre so ein Land mit Al-Sisi, wo also im Nachgang des arabischen Frühlings weiterhin großes Konfliktpotenzial besteht. Und der Al-Sisi-Regierung kommt diese Situation jetzt ganz recht. Und dann gibt es andere Formen von Konflikten in Kamerun zwischen dem anglophonen und frankophonen Teil, wo auch jetzt die Krise dazu genutzt wird, um die Opposition im anglophonen Teil weiter zu unterdrücken. Das wären jetzt zwei Beispiele für ähnliche politische Konsequenzen.
Wie schwer ist es denn, Sie haben die Wirtschaft angesprochen, die Wirtschaft dann wieder hochzufahren, die Märkte zu öffnen? Es hat ja auch dort in vielen afrikanischen Ländern, ich glaube in allen, den Lockdown gegeben, das Herunterfahren, das Absperren, es gab Ausgangssperren, ein strenges Reglement. Wie ist das mit der Wirtschaft, die Märkte zu öffnen, wenn sie wieder geöffnet werden, sodass die ohnehin wenigen Erwerbsmöglichkeiten wieder gegeben sind? Ist das schwer?
Ja, es hängt davon ab, wie stark diese Wirtschaften auf Exporte und eine Form von globaler Mobilität angewiesen sind. Also ja, viele große afrikanische Ökonomien, Algerien, Südafrika, Angola, Nigeria, exportieren Mineralien, Öl, Bergbauprodukte. Da ist jetzt natürlich ein massiver Einbruch da. Andere sind massiv vom Tourismus abhängig, wie Marokko, Kenia, Tansania. Auch da ist ein massiver Einbruch da. Und das hängt dann wirklich von der globalen Situation ab, inwieweit sich diese Sektoren da dann ja schnell wieder revitalisieren können. Bei anderen Sektoren, denken Sie an die Schnittblumen aus Kenia oder die grünen Bohnen, die werden in Europa jetzt vielleicht eher als Luxusprodukte wahrgenommen.
Und werden teuer wahrscheinlich. Ja.
Und teurer. Mhm. Und auch da gibt es also einen massiven Einbruch.
Wir haben vorhin in der Sendung schon von Felwine Sarr gehört, dem senegalesischen Sozialwissenschaftler, der sich gegen das Gerede stemmt, von Afrika ginge nur Schlechtes aus, die Pandemie werde dort biblische Ausmaße annehmen, was ja Gott sei Dank bis zum jetzigen Zeitpunkt ausgeblieben ist.
Ja.
Das sei Afropessimismus oder gar Rassismus, ja, sagt er. Wie sehen Sie das, Herr Omer?
Also Felwine Sarr macht ein wichtiges Argument, weil er uns alle auf dem Planeten in das gleiche Boot holt. Und er geht davon aus, dass es wir mit einer Krise zu tun haben, die eigentlich von der Minderheit der Menschheit verursacht wurde, mit ihren globalen Wertschöpfungsketten, ihren globalen Reiserouten, einer industriellen Form von Landwirtschaft, die immer sich weiter auch in Habitate von bestimmten Spezien ausbreitet. Und die Mehrheit des Planeten muss diese Folgen jetzt ausbaden, wie beim Klimawandel ja auch. Nur läuft es ein bisschen anders, als das viele prophezeit haben in Bezug auf Afrika. Viele Afrikanerinnen sind krisenerprobt und haben eine lange Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Krisen, übrigens auch die politisch Verantwortlichen. Und dementsprechend laufen bestimmte Sachen doch besser, als das in dieser, aus diesem westlichen Blick heraus oft formuliert wird.
Gibt es denn eigentlich auch sehr positive Effekte, die man hervorheben kann, also auch Folgeerscheinungen, von denen wir in Europa lernen könnten?
Ja, also eine gewisse Form von Solidarität und Kooperation auf panafrikanischer Ebene, die Afrikanische Union zum Beispiel, was so medizinisches Wissen betrifft. Jenseits von Nationalismus und auch Rassismus muss man wirklich sagen, das spaltet ja massiv in Europa und auch darüber hinaus. Erfahrung im Kampf mit Ebola und Malaria, das ist auch nochmal etwas, was man nicht unterschätzen darf. Viele Basisinitiativen, die zusammenhalten, ich denke, in vielen afrikanischen Ländern wird dieser Begriff des Social Distancing auch kritisch gesehen. Das ist ein sehr unglücklicher Begriff, weil er
suggeriert, also die soziale Distanz, Abstand halten, das ist damit gemeint.
Genau, weil er suggeriert, dass wir uns sozial fern sein sollten. Wir sollten uns räumlich durchaus ein bisschen fern sein, wir sollten aber sozial zusammenhalten. Und dieser Begriff von einer Gemeinschaft, der ist in vielen afrikanischen Staaten doch oft noch mal stärker als bei uns. Und ein letzter Punkt ist, dass viele afrikanische Staaten an so einem Scheideweg stehen, wie vielleicht auch die Staaten des Nordens, weg vom neoliberalen Wirtschaftsmodell, Sparzwang in Gesundheit, sozialer Infrastruktur etc. seit den 80er Jahren. Das hat massiv Kapazitäten ausgehöhlt und da zeichnet sich auch jetzt neuer Widerstand gegen diese Form von Wirtschaftspolitik, die mehr in Flughäfen und Hotels und Shoppingmalls investiert als in Krankenhäuser.
Professor Stefan Omer, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit. Lust auf Seide, Brokat und Spitze zu finden auf diesem Markt in der nigerianischen Hauptstadt Lagos, beschrieben von Rebecca Akbono-Puntigam.
Wir tauchten in das Halbdunkel des überdachten Labyrinths ein, kreuzten die kleinen Rinnsale, zwängten uns durch die schmalen Gänge an den feilschenden Menschen vorbei und begutachteten dabei die Waren. Das Angebot war das gleiche wie auf den anderen Märkten. Aber plötzlich stand ich vor einem aus rauen Brettern gezimmerten, überdachten Laden, der sogar eine Tür hatte und so etwas wie ein Schaufenster. Ein fertig genähtes Kleid hing vor der Tür an einem Kleiderhaken. Eine Art Ballkleid aus weißem Brokat mit hellblauen Rüschen verziert und mit Pailletten bestickt. Das spärliche Licht brach sich in den abertausenden Plättchen, glitzerte und funkelte wie in einem Weihnachtstraum. Aschenputtel war hier gewesen und hatte sein Kleid vergessen. Wo war der Prinz? Eine schwarze Stiefmutter kam aus dem Laden und fasste mich am Arm. Welcome, Madam. Sie wollte mich in den Laden ziehen. Ich trat in den Laden und sah mich um. Der Ankleideraum der Königin. Seide, Brokat und Spitze. Ein sinnenbetäubendes Farben- und Lichtspiel. Ein strahlender Palast aus teuren Stoffen, hoch über dem Sud des Abwasserkanals. Ich blieb nur ein paar Sekunden in diesem Zauber stehen. Dann bedankte ich mich und torkelte benommen wieder hinaus.
Unsere Reise durch den afrikanischen Kontinent begann in Westafrika, in Niger und Ghana. Wir machten Halt in Nigeria und Algerien, wo Corona das Virus der Repression geworden ist, sowohl im politischen als auch im ökonomischen Sinne. Und mit unserer Korrespondentin Jana Gent landen wir jetzt in Südafrika. Seit Jahren schon versorgen dort Freiwillige, sogenannte Community Health Workers, Kranke und Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko in gewaltgeprägten Armenvierteln. Eine Besonderheit des Landes. Aber auch in den Bereichen wie in der Corona-Forschung und beim Entwickeln einer Tracking-App ist Südafrika ganz weit vorn. Es ist das einzige Land auf dem afrikanischen Kontinent, das an der Suche nach einem Impfstoff beteiligt ist. Jana Gent berichtet.
Krankenschwestern und Pfleger testen arme Bevölkerungsschichten schon seit Wochen auf Covid-19. Überall in Südafrika geschieht das, denn die Mitarbeiter sind erfahren. HIV und Tuberkulose haben ihnen die Routine gebracht. Das Coronavirus ist trotzdem eine neue Herausforderung. Hunderte Mitarbeiter wurden selbst schon positiv auf Corona getestet. Sollten sie schwer erkranken, wären landesweit 3.500 Betten auf Intensivstationen eindeutig zu wenig, sagt Glenda Davison von der Universität Kapstadt.
I do know that the government together with the private sector.
Ich weiß, dass die Regierung und der private Bereich große Pläne haben, diese Anzahl der Betten zu erhöhen. Wir haben es geschafft, unsere Infektionskurve niedrig zu halten und damit Zeit zu gewinnen. Wir können weitere Intensivbetten einrichten, um dem Bedarf gerecht zu werden, wenn das gebraucht wird. Die Regierung lässt Beatmungsgeräte bereits in südafrikanischen Firmen herstellen, die ihre Produktion umgestellt haben. In leeren Produktionshallen von Autoherstellern werden Isolierstationen eingerichtet. Hotels bieten sich als Quarantänestation an. Das alles läuft beim Rat für wissenschaftliche und industrielle Forschung zusammen. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa lobte das bei einem Besuch dort.
This is a platform of enabling the nation.
Diese Plattform ermöglicht der Nation, mit Covid-19 auf technologische und wissenschaftliche Art umzugehen.
In a technological and a scientific way.
Auf genau diese Art beteiligt sich Südafrika auch an der Suche nach einem Impfstoff gegen das Virus. Das geschieht zwar international, aber Südafrika ist das einzige Land des Kontinents, das auch mitmischt. Marian Vermeulen leitet diese Tests.
So convalescent plasma really is about the patient who's recovered after around 14 days.
Patienten, die nach 14 Tagen als gesund gelten, haben in ihrem Blutplasma Antikörper. Das hat schon beim SARS-Virus geholfen. Wir gehen davon aus, dass das beim neuen Covid-Virus auch diesen Effekt hat. Der erste Teil wird dann sein, herauszufinden, ob man damit Infizierten helfen kann, schneller gesund zu werden und die Sterblichkeitsrate gering zu halten. Das wäre das Beste überhaupt.
To recover quicker and to have less deaths. I mean, this is obviously the ultimate outcome.
Diese Tests laufen nun schon seit Wochen und sind in ihrer letzten Phase. Wenn alles genehmigt wird, dann sollen schon Mitte Juni die ersten Patienten mit neuen Medikamenten behandelt werden. Das könnte der Anfang sein von einer längeren Serie von klinischen Tests. Das große Ziel ist ein Impfstoff. Daniel Brink hatte Corona und wurde gesund. Auch er ließ sich Blut abnehmen, damit sein Plasma untersucht werden kann. Ich habe gehört, dass Antikörpertests gemacht werden. Zu dieser Forschung möchte ich beitragen. Außerdem schicken sie in anderen Ländern Leute wieder zur Arbeit, wenn sie Antikörper haben. Das wäre auch eine Hilfe. Vielleicht geht das ja auch hier. Auch an einer Tracing-App arbeiten Wissenschaftler schon, um Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Details gibt es dazu noch nicht. Sie sind aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Glenda Davison von der Universität Kapstadt ist mit allem anderen bisher aber sehr zufrieden. Ich denke, wir machen das gut. Es ist eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Gesundheitssystem. Das ist etwas ganz Neues in Südafrika, wovon wir für die Zukunft lernen sollten. Fakt ist, alles ist derzeit in Südafrika dem Kampf gegen das Coronavirus untergeordnet, mit dem klaren Ziel der Regierung, Menschenleben zu retten.
Für die Zukunft lernen von Südafrika, das auch an der Suche nach dem Impfstoff gegen das Coronavirus beteiligt ist, sowie viele andere Wissenschaftler aus aller Welt. Professor Marilyn Addo ist eine von ihnen. Sie ist Medizinerin und Infektiologin, Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und bereits mitbeteiligt an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Ebola und MERS. Guten Abend, Frau Professor Addo.
Schönen guten Abend.
Sie arbeiten mit Ihren Kollegen aus München und Marburg zusammen. Möglichst ab September schon soll ein weiterer potenzieller Impfstoff gegen das neue Coronavirus in ersten klinischen Versuchen am Menschen getestet werden. Der Bauplan sei fertig, heißt es. Was bedeutet das?
Ja, also das ist ja so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie ein Lego-Baukasten. Wir haben den gleichen Impfstoff, den wir für MERS schon benutzt haben, ein anderes Coronavirus, im Grunde genommen umgebaut und haben da ein Stück von SARS-2 hereingebaut. Das ist schon abgeschlossen. Die ersten Versuche im Tier sind auch schon durchgeführt worden und es wurde gesehen, dass Immunantworten in diesen Tieren induziert wurden. Und jetzt werden weitere Versuche gemacht, um diesen Impfstoff weiterzuentwickeln und auch so herzustellen, dass er an Menschen verimpft werden kann. Da braucht es ja ganz hohe Standards und das läuft gerade. Und parallel laufen dann regulatorische Vorbereitungen, Prüfplanerstellungen etc. pp. All das ist jetzt schon unterwegs.
Sie haben gerade ein interessantes Wort genannt, Immunantwort. Der Impfstoff wird ja zweimal verabreicht, habe ich gelesen. So viel ist schon klar. Er basiert auf einem bereits, Sie haben es gesagt, zugelassenen Impfstoff gegen Pocken und soll nun eine Immunantwort produzieren. Was bedeutet das genau?
Ja, wir versuchen ja so ein bisschen nachzubauen, was der Körper macht, wenn er ein Virus sieht, also in diesem Falle die natürliche Infektion mit SARS-CoV-2. Da werden ja Antikörper entwickelt im Körper und die führen dann dazu, dass quasi die Virusvermehrung eingedämmt wird. Und diese Art von Antikörpern versuchen wir halt jetzt auf eine künstliche Art und Weise zu induzieren. Und dazu benutzen wir halt diesen Impfstoff, der nicht das ganze Virus präsentiert, sondern nur ein Stück. Und Sie haben sicherlich auch schon in den Medien gehört, Spike ist das Protein, das hier häufig verwandt wird. Also für SARS-Coronavirus schon, für MERS-Coronavirus und jetzt auch für SARS-Coronavirus-2.
Und wenn dieser Impfstoff dann diese Immunantwort produziert hat, wenn sich Antikörper gebildet haben, dann ist er da, der Impfstoff. Das heißt, es dauert noch ein bisschen.
Ja, das dauert noch ein bisschen. Also wir müssen halt jetzt diesen Impfstoff mit dem Hersteller zusammen weiterentwickeln, so dass er verimpft werden kann. Und dann kann dieser Impfstoff zunächst halt in gesunden Probanden getestet werden. Diese ersten klinischen Prüfphasen haben zum Ziel, die Sicherheit eines Impfstoffs zu prüfen, ob der gut vertragen wird und natürlich auch, ob die richtigen Immunantworten, die wir uns erhoffen, sprich Antikörper gegen das Virus oder gegen diese Region des Virus und auch zelluläre Immunantworten, ob die denn auch wirklich gebildet werden. Das haben wir für MERS-Coronavirus schon zeigen können in gesunden Probanden und das wollen wir jetzt auch für SARS-Coronavirus-2 durchführen.
Und wenn kein Impfstoff gefunden würde, gehen wir jetzt mal einfach einmal hypothetisch davon aus, was wir nicht hoffen, gäbe es dann noch Alternativen, eigentlich eine Impfung, die zumindest vor einem schweren Verlauf von Covid-19 bewahrt?
Das sind natürlich alles hypothetische Überlegungen, das sind alles Überlegungen, die wir so anstellen müssen. Es gibt natürlich in der Biomedizin niemals eine Garantie. Also es kann jemand, der sagt, wir werden 100% einen Impfstoff finden, das kann man einfach nicht belastbar.
Das ist unlauter wahrscheinlich, ne?
Das ist unlauter. Wir sind biomedizinische, biologische Systeme, da gibt es keine 100%. Wir haben aber gute Vordaten, dass wir zumindest was ich eben schon berichtet habe, wir gehen davon aus, dass halt vergleichbar zu anderen Impfstoffen, die wir mit diesem viralen Vektor schon getestet haben, dass er zumindest sicher ist und auch zumindest Immunantworten generieren kann. Ob diese dann schützen vor der Infektion oder, wie Sie auch schon im zweiten Ansatz gesagt haben, vielleicht den Krankheitsverlauf abschwächen können, das bleibt halt zu demonstrieren. Und bis dahin ist noch ein langer Weg leider.
Viele Forscher sind weltweit unterwegs, um einen Impfstoff zu entwickeln. Gibt es da eigentlich eine Zusammenarbeit in einem globalen Teamnetz? Vernetzen Sie sich oder spüren Sie auch sowas wie Konkurrenz?
Also ich muss sagen, in meiner Wahrnehmung ist das, was mich halt so begeistert in solchen Situationen eines weltweiten Gesundheitsnotstands, dass da wirklich alle Player sehr gut zusammenarbeiten. Also es wird international vernetzt. Es gibt ja mittlerweile auch so übergreifende Organisationen wie zum Beispiel CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, die das auch so ein bisschen koordiniert mit der WHO. Und da werden Protokolle ausgetauscht, da werden Arbeitsgruppen gebildet, damit nicht jeder mehr oder weniger das von null selber entwickeln muss, sondern dass man sich austauscht und dass halt so Synergien geschaffen werden können, damit es tatsächlich schneller geht. Und es ist ja tatsächlich noch nie so schnell gewesen, dass wir im Dezember oder im Januar den Erreger zum ersten Mal sequenziert haben und das dann schon im März quasi 3 Monate später jemand den Ärmel hochgerollt hat und eine Spritze, einen Impfstoff gespritzt bekommen hat, das ist noch nie da gewesen. Das ist schon begeisternd, muss
Toll.
Man sagen.
Sensationell, genau. Sie haben gesagt, dass der Impfstoff an gesunden Menschen getestet werden muss. Die könnte es ja zum Beispiel auch auf dem afrikanischen Kontinent gehen, nach dem, was wir heute hier in der Sendung so gehört haben. Ist das ein denkbares Szenario, dass man dort großflächig mit den Tests beginnt?
Ja, also es ist sicherlich ein denkbares Szenario, dass man das zumindest parallel macht. Also das haben wir ja auch in der Impfstoffentwicklung für Ebola ganz genau so gemacht, diese sogenannten Phase-1-Studien. Der Impfstoff, der jetzt gerade im November zugelassen wurde, den haben wir zunächst in einer ganz frühen Phase mit 4 Partnern getestet an gesunden Probanden. 2 der Standorte waren in Europa, in der Schweiz und in Hamburg. Und 2 waren in Afrika. Das war damals in Gabun unter der Leitung von Herrn Professor Peter Kremsner hier aus Tübingen und in Kenia. Und analog dazu kann man sich das auch vorstellen, dass es in der jetzigen Impfstoffentwicklung auch so durchgeführt werden kann.
Und wenn in den afrikanischen Staaten jetzt als erstes getestet würde, dann könnten die Afrikaner sagen, also wenn wir schon getestet werden, dann wollen wir auch als Erste den Impfstoff.
Ja, ich hoffe, dass es dazu nicht kommen muss. Ja. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, da auch aus der Erfahrung mit dem Ebola-Impfstoff, da gab es ja keine Versorgungsengpässe, dass halt in den Ausbrüchen, die dann in Kongo gefolgt sind, dieser Impfstoff nicht verfügbar gemacht wurde und auch frei verfügbar gemacht wurde sogar. Also die Anstrengungen zu gewährleisten, dass es eine gerechte weltweite Verteilung der Impfstoffe gibt, die läuft ja zum Glück jetzt schon. Es gibt noch kein einziges Produkt, das wir jetzt belastbar benennen können, aber diese, wer das bekommt und wie das gestaltet wird, dass halt nicht Teile der Welt abgehängt werden, das wird jetzt schon sehr aktiv gestaltet und das finde ich ermutigend. Da ist die Politik gefragt, da ist die wissenschaftliche Community gefragt und die internationalen Stakeholder, aber da wird schon viel diskutiert.
Professor Marilyn Addo, die Leiterin der Infektiologie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, haben Sie herzlichen Dank. Aus Erfahrung klug, Afrika und Corona. Dieses Thema war uns ein Tag wert und lag uns am Herzen. Die Sendung können Sie wie immer nachhören als Podcast oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Angela Fitsch, Ihnen einen schönen Abend.